Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psycho-Hype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welts-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Laura Seebauer. Ich freue mich sehr, dass du heute gekommen bist, um mit mir zu sprechen über das Thema. Ich komme eigentlich gar nicht wegen Symptomen, ich will vor allem glücklicher werden.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Gitta.
Wir kennen uns ja wirklich schon ewig. Ich glaube, von allen Gästen, die bisher hier waren, am allerlängsten. Wir haben schon als ganz junge Frauen zusammengearbeitet, haben schon viel zusammen veröffentlicht und publiziert und viele Hochs und Tiefs in der Psychotherapieforschung miteinander durchgemacht. Heute bist du in Freiburg als niedergelassene Psychotherapeutin tätig und bist auch in der Weiterbildung und Fortbildung ziemlich aktiv.
Ja, genau.
Genau, und wir haben uns immer wieder auch schon zunehmend in den letzten Jahren drüber unterhalten, über dieses Phänomen, dass Leute in Therapie sich anmelden, die eigentlich gar nicht so richtig Symptome haben, sondern eher so glücklicher werden wollen. Und du hattest mir immer mal wieder Beispiele erzählt. Deswegen dachte ich, du bist dann ein spannender Gast, eine spannende Gästin für dieses Thema. Du hast uns auch Fallbeispiele mitgebracht, da bin ich ganz gespannt drauf. Die sind natürlich wie immer verfremdet, so dass sich da niemand erkennen könnte oder niemand erkannt werden könnte.
Ja, genau. Also vielleicht kann man als erstes sagen, es handelt sich relativ häufig um Frauen, die mit diesen Anliegen kommen. Ich habe das auch schon erlebt, dass Männer damit kommen, aber in der Regel sind es Frauen, würde ich mal sagen, zwischen 30 und 55, die mit dieser Thematik kommen. Genau. Also das erste ist auch eine Patientin tatsächlich Mitte 30, die Psychologie studiert hat, die jetzt aber nach dem Abschluss, den sie gemacht hat, sich nicht richtig durchringen kann, wirklich in dem Beruf zu arbeiten. Sie steht so vor ihren verschiedenen Optionen, kann sich aber nicht so richtig entscheiden, wägt viel ab. Es macht sie irgendwie auch unzufrieden, dass sie da nicht vorankommt. Und sie hat jetzt so einen Zwischennebenjob aus dem Studium, den sie einfach weitermacht, ohne tatsächlich so richtig voranzukommen. Die kommt aus einem sehr behüteten, wohlhabenden Elternhaus, kriegt auch weiterhin finanzielle Unterstützung ihrer Eltern, wohnt in einer Erwachsenen-WG, ist aber prinzipiell sehr, sehr gut ausgestattet, hat viele Freunde, viele Hobbys und Aktivitäten, unternimmt viel, ist eher unzufrieden mit dem Thema Partnerschaften, macht viel Online-Dating, fühlt sich davon aber immer wieder auch erschöpft und braucht dann Pausen davon. Ja, und in der Therapie meldet sie jetzt sich mit, sie erzählt mir, dass sie eben vor einigen Wochen am See schwimmen gewesen ist mit ihren Freunden. Und da hat sie erstmal gemerkt, wie glücklich sie sich da eigentlich gefühlt hat an dem Tag. Und dann hat sie gemerkt, dass irgendwas mit ihrem Leben nicht stimmen kann, weil sie sich meistens nicht so fühlt in ihrem Alltag.
Okay. Also wirklich so, ich wünsche mir so einen wunderschönen Zustand als Dauerzustand und sicherlich keinen, jetzt im Leben so Themen, wo man denkt, läuft nicht perfekt, aber keine psychische Störung weit und breit erkennbar.
Keine psychische Störung weit und breit erkennbar. Das sieht sie allerdings ein bisschen anders, weil ihr auch ihre Mitbewohner spiegeln würden. Sie würde das ja nicht mal schaffen, am Sonntag die Spülmaschine auszuräumen. Und entscheiden kann sie sich auch schlecht. Also sie hat schon auch den Verdacht, dass vielleicht ADHS vorliegen könnte.
Ja, okay.
Hat da viel drüber gelesen, hat auf Social Media viel drüber gehört, hat diverse Kurzfragebögen dazu beantwortet und hat jetzt den Verdacht, da könnte vielleicht auch was mit ADHS sein.
Okay, hier schließt sich ein Kreis zu anderen Folgen, die wir auch schon hatten. Aber jetzt berichte doch mal das zweite Fallbeispiel, bevor wir einsteigen. Ich habe schon so viele Fragen.
Ja, genau. Also das zweite Beispiel ist auch eine Patientin, die allerdings in dem Fall schon Ende 30 ist, wirklich eine sehr attraktive, erfolgreiche Frau, die in einem Startup eine wichtige Position hat, die auch sehr selbstbewusst diese Managerinnenrolle ausfüllt und sehr patent rüberkommt. Mhm. In ihrer Freizeit hört sie sehr viele Psychologie-Podcasts, beschäftigt sich auch wahnsinnig viel mit Freundinnen zum Thema Psychologie, Selbstreflexion, ist da sehr, sehr im Austausch, hat viele Frauenfreundschaften, auch sie hat viele Hobbys, ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Und eigentlich könnte man sagen, führt sie soweit ein sehr, sehr gutes Leben. Aber wie sie mir in der Anfrage schreibt, eine Therapie zu machen, steht schon lange auf ihrer To-Do-Liste. Okay. Also sie möchte da möchte sich da weiterentwickeln, hat das Gefühl, tiefer graben zu müssen, insbesondere weil auch sie das Thema Dating nicht ganz loslässt. Sie gerät immer wieder in ähnliche Schlaufen mit Männern. Sie stürzt sich in neue Beziehungen, idealisiert die neuen Partner dann oft sehr, lädt die gleich sehr auf mit Zukunftsvorstellungen, was das alles geben könnte, Kinderwunsch, Heirat, dass es jetzt der Richtige ist, und ist dann aber sehr, sehr schnell enttäuscht, auch wenn sich diese Männer eben nicht als so perfekt darstellen, wie sie sich's gedacht hat, und bricht dann häufig die Beziehungen ab oder zieht sich zurück. Und das möchte sie auch gern verstehen, warum sie sich sozusagen immer auf die falschen Männer einlässt.
Ja, super typische Fälle, auch genau das, was ich sonst auch von Kolleginnen höre. Sag mal, hast du eine Idee, warum das vor allem Frauen betrifft? Das ist auch was, was ich beobachte und immer wieder höre. Das ist vor allem Frauen in dieser Altersgruppe unter 40 und du hast jetzt gesagt bis Mitte 50, aber so ein bisschen jünger als wir sind.
Ja, ich finde, es ist schon auffällig, und wir hatten uns ja schon drüber ausgetauscht und ich habe auch schon viel mit Kolleginnen in der Intervision drüber gesprochen. Und ich denke schon, dass es auch ein Stück weit Teil unseres gesellschaftlichen Modells ist, ne? Dass gerade jungen Frauen auch vermittelt wird, dass sie grundsätzlich eher defizitär sind, also beziehungsweise, dass sie das Optimum eigentlich anstreben sollten. Und das hat sich natürlich sehr, sehr lange aufs Äußere bezogen, was man da alles optimieren kann. Aber wir erleben da, finde ich, schon eine sehr große Welle auch an inneren Faktoren, die optimiert werden sollen. Und zwar idealerweise einhergehend mit Konsum.
Ja, das ist Yvonne Reusch. Ja, ich hatte ja eine Folge mit Yvonne Reusch und die hat gemeint, da gibt es auch viele Anbieter sozusagen von Coachings, von Selbsthilfebüchern, von Psychangeboten im weiteren Sinne, die so vermitteln. Sie sagte so, die machen das wie die Pharmaindustrie, die vermitteln dir erst, du hast ein Problem, um dir dann die Lösung zu verkaufen. Und das Problem ist so, bist du sicher, dass du das optimale Leben hast? Bist du immer voll im Flow? Also was dann deine erste Patientin so sagt, im See, im Sommer mit meinen Freunden, ich habe mich voll im Flow gefühlt und eigentlich müsste das doch das optimale Leben sein. Das heißt, da sind auch diese Faktoren.
Also als wäre das so der erstrebenswerte Standard im Grunde. Und natürlich wissen wir alle, dass Social Media da noch nicht die Realität widerspiegelt, aber es fühlt sich ja doch anders an, ne? Und das haben ja viele Studien auch gezeigt, einfach, dass man sich eher defizitär fühlt, dass die Stimmung schlechter wird, nachdem man Social Media konsumiert hat, was natürlich beide Patientinnen im Fallbeispiel auch sehr, sehr intensiv tun.
Ja, spannend. Und warum trifft es Frauen mehr als Männer? Weil sie einfach mehr Social Media nutzen? Das ist ja, da gibt es ja viele Studien zu, die das zeigen.
Ja, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich finde, dass die Ansprüche in unserer Gesellschaft an Frauen doch nochmal höher sind. Es verändert sich ja langsam, dass an Männer auch mehr Anforderungen gestellt werden. Ja. Aber es ist oft gesagt worden, ne? Die Frauen sollen beruflich erfolgreich sein, gleichzeitig tolle Mütter und entspannt und sich selbst nicht verlieren, ne? Und da sind die dann
auch. Okay, verstehe. Ja, klar. Ja, auch so dieses, du kannst alles erreichen, was ja auch impliziert, wenn du nicht alles erreichst, dann hast du es irgendwie falsch gemacht.
Genau, alles erreichen ist eher der Standard, an dem man sich misst, ne? Und alles andere ist ein Defizit oder ein Versagen.
Interessant. Was machst du denn mit solchen Anfragen?
Also tatsächlich, ich habe auch nochmal, weil du mich das ja auch schon im Vorfeld gefragt hast, was mache ich mit solchen Anfragen, bin ich nochmal in mich gegangen und habe gedacht, was mache ich mit denen? Und da ist mir aufgefallen, es gibt schon, also in der Übertragung würde ich jetzt sagen, zwei unterschiedliche Phänomene. Es gibt die, bei denen ich wirklich so empathisch werde und Mitleid empfinde, weil ich das Gefühl habe, die sind total gestresst von dem, wie sie eigentlich sein müssten, was sie erreichen müssten, was sie tun müssen. Und dann gibt es auch solche, die mich eher ärgerlich machen, weil ich das Gefühl habe, es ist eher so ein Konsumwunsch, mit dem die kommen. Die wollen das für sich nutzen, vielleicht sogar auf Kosten der Krankenkasse. Und da wäre ich dann schon auch ein bisschen unterschiedlich im Vorgehen. Wobei bei beiden würde ich ganz klar sagen, keine lange Psychotherapie, auf keinen Fall. Wobei ich auch keine guten Erfahrungen damit mache, die Leute einfach wegzuschicken, weil dann gehen die einfach zum Nächsten. Ja, das sind ja in der Regel sehr, sehr gut strukturierte Menschen, die sich im System gut zurechtfinden und die finden jemand anders, der sie behandelt. Das heißt, mein Ideal wäre jetzt, sagen wir mal, zwischen 1 und 5 Stunden mit diesen PatientInnen zu machen, in denen man sozusagen guckt, warum sie das als behandlungsbedürftig empfinden, wie sie es erleben.
Okay. Und die Idee dahinter ist im Grunde genommen auch ein Stück weit, die sind sowieso in der Lage, Ressourcen für sich zu nutzen im Gesundheitswesen und besser, ich mache fokussiert diese 1 bis 5 Sitzungen und versuche sie dadurch auch ein bisschen anders aufzustellen im Leben oder sie zu unterstützen, sich ein bisschen anders aufzustellen, anstatt dass sie jetzt irgendwo eine Langzeittherapie verkonsumieren und danach ja garantiert nicht glücklicher sind als davor.
Ja, genau.
Mal kurz zu deinen Übertragungsphänomenen bei deine beiden Fallbeispiele. Welche Kategorie sind die? Eher so, dass du auch empathisch und mitleidig wirst oder eher so genervt? Also ich muss sagen, Therapie steht auf meiner To-Do-Liste. Ich habe spontan eine genervte Übertragung, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das stimmt tatsächlich auf jeden Fall. Oder man muss ja eigentlich lachen. Ne? Also ich habe jetzt bewusst zwei Fallbeispiele ausgewählt, die so beides widerspiegeln. Ich muss sagen, die erste Patientin hat mich eher geärgert so in ihrer Ansprüchlichkeit, weil man hat wirklich das Gefühl, da sitzt so eine wohlbehütete junge Frau, die alle Ressourcen der Welt zur Verfügung hat. Und irgendwie ist es ja alles nicht gut genug, ja. Und ja. Die stagniert und die zaudert und die will das abwägen vor und zurück und vor und zurück und kommt aber überhaupt nicht ins Tun. Und das muss ich sagen, in den Stunden, die ich mit ihr gemacht habe, hat es mich auch irgendwann dann genervt. So dieses nur drüber reflektieren wollen, aber nicht tatsächlich was verändern auch wollen.
Das ist ein bisschen die Tragik dieser Generation auch, ne, dass die so viele Optionen haben und so viel angeboten bekommen immer haben. Aber wie du auch geschildert hast, wenig Frustrationstoleranz selbst gelernt haben, wenig gelernt haben, sie müssen einfach auch mal was ausprobieren, um zu wissen, was sie wollen und dann so dieses komische Fehlkonzept haben. Durch Reflexion finde ich jetzt den richtigen Weg und dann gehe ich und dann ist er von Anfang an bis Ende ganz toll. Okay. Und warum warst du bei der zweiten ein bisschen empathischer? Das klang jetzt so ein bisschen durch.
Weil ich bei der schon auch, sage ich mal, das stärker als bei der ersten. Ich finde, die war durch ihre Grübelei auch gar nicht emotional so spürbar, aber bei der zweiten schon einen echten Leidensdruck gespürt habe, gerade was dieses Thema Partnerschaften angeht. Ich habe ja gesagt, die war schon Ende 30, eigentlich mit großem Familienwunsch auch. Und da habe ich schon auch viel Leid dahinter gespürt, auch hinter dieser Dynamik, die da in diesem Partnerschaftsding gesteckt hat, ne? Dass sie da dieser Idealisierung im Grunde so ausgeliefert war und gar nicht wusste, wie sie sich da selbst begrenzen kann.
Ja. Und was machst du denn dann mit denen?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist ja erstmal, dass man wirklich, nachdem man eine Diagnostik gemacht hat, die natürlich auch hier dazu gehört, ganz klar rückmeldet, dass keine psychische Störung vorliegt. Also ich denke, das ist ja der erste Schritt, den wir auch den Patientinnen schuldig sind und der Krankenkasse sowieso, ne, dass wir ganz klar sagen, in welchen Rahmen so eine Behandlung überhaupt haben kann. Und da stehen uns ja, wenn keine psychische Störung vorliegt, in der Regel eigentlich ja nur die probatorischen Stunden plus die Sprechstunde zur Verfügung. Das heißt, in dem Rahmen sollte sich das auch zeitlich bewegen. Und da merkt man schon, hatten viele tatsächlich auch andere Vorstellungen, wenn sie kommen, ne? Die haben sozusagen gedacht, den Anspruch auf Therapie, der wäre sozusagen allgemeingültig, ne?
Der ist einfach gegeben. Jetzt ist bei der ersten hast du dieses Thema ADHS-Diagnose. Da ist, denke ich, habe ich mit Yvonne ja auch schon relativ viel drüber geredet. Bei der zweiten, die hat ja wahrscheinlich gar nicht selbst groß den Verdacht, dass sie eine psychische Erkrankung hat. Wie hat die zum Beispiel reagiert oder wie reagieren Patienten dann typischerweise, wenn du sagst, ich bin hier kein Coaching-Beratungsangebot unlimited?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so sagen würde. Also ich würde es schon, schon ganz klar benennen, so keine psychische Störung. Und dann versuche ich natürlich schon auch immer um Verständnis zu werben, zu sagen, dass ich einfach sehr, sehr viele Anfragen habe, dass es sehr viele Menschen gibt mit schweren psychischen Erkrankungen, für die ich auch die Plätze frei halten muss. Also die meisten reagieren da schon mit Verständnis, auch so, dass es sie vielleicht sogar ein bisschen beschämt, ne? Dass es auch kommt auch immer wieder vor, dass dann welche anbieten, die Behandlung privat zu bezahlen, was natürlich auch eine Option ist. Genau. Wiederum bei der ersten Patientin, als ich es mit ihr besprochen habe, die war eher so ein bisschen trotzig, würde ich sagen. Also die konnte das nicht nachvollziehen, weil für sie ihr Leidensdruck, was auch nachvollziehbar ist, subjektiv schon groß war, ne? Und die hatte dann eher nicht so viel Verständnis. Und das war vielleicht auch das, wo ich gemerkt habe in der Übertragung, da kommt eher so ein bisschen Ärger auf.
Ja. Ab jetzt wäre so der erste Schritt, ne, zu sagen, das ist keine psychische Störung. Es macht aber vielleicht Sinn, ein bisschen drauf zu schauen. Dafür gibt es dann die Probatorik, die Sprechstunde sozusagen als Rahmen. Was machst du denn dann, frage ich mich gerade. Ich muss ganz ehrlich gestehen, sowas wie jetzt die zweite Patientin Dating, ich komme immer an den falschen Kinderwunsch und so weiter, da wäre ich fast so ein bisschen ratlos. Also mit meinen psychotherapeutischen Techniken, da kann ich irgendwie Symptome oder neurotische Gefühle überwinden, aber was machst du denn da?
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Tatsächlich haben das die Kolleginnen auch eben schon rückgemeldet, dass sie sagen, ich habe gar nichts in meinem Baukasten für diese Patientin.
Ja.
Ich bin dafür ausgebildet, psychische Störungen zu behandeln. Diese Selbstoptimierung, da weiß ich gar nicht, was die eigentlich von mir wollen und brauchen. Ne?
Genau, das wäre ja sowas, also, da würde ich jetzt fast sagen, puh, da bräuchte ich mal eine Coaching-Ausbildung, weil es ja irgendwie darum geht. Adressierst du das überhaupt oder gibt es dann andere Themen, auf die du dich fokussierst, weil du sagst, psychotherapeutisch finde ich jetzt nicht die Frage, wie sie optimal daten und wie häufig sie dann zum Beispiel jemanden treffen, bevor sie ihn abschießen oder was weiß ich, die Ansprüche an den Partner wichtig, sondern gibt es andere Themen, wo du sagen würdest, die machen als psychotherapeutische Themen Sinn?
Also ich finde schon, dass über allem steht das Thema Normalisieren von Gefühlen. Also ein Gegengewicht zu setzen zu dieser idealisierten Social-Media-Welt, zu spiegeln, es ist ganz normal, sich nicht jeden Tag wie im See zu fühlen. Das, so sind wir Menschen nicht gestrickt. Wir erleben auch negative Gefühle. Patienten dafür zu validieren, negative Gefühle auch zuzulassen und zu spüren und die Erfahrung zu machen, dass die in der Regel irgendwann von alleine auch wieder weggehen, dass man Ressourcen und Kompetenzen hat, die zu regulieren. Also so Psychoedukation über Gefühle, finde ich, steht da am Anfang oft ganz zentral im Vordergrund.
Okay, das macht total Sinn. Also gewissermaßen nicht. Ich finde jetzt mit Ihnen raus, wie Sie den richtigen Partner finden oder was Sie für Schritte tun können, um im Job weiterzukommen, sondern eher, ey, was du da erlebst, ist normal und der Anspruch, dass es irgendwie wie mit Zauberhand ganz genial ist, ist utopisch.
Genau, das Normalisieren von Erleben und dann natürlich aber auch Konfrontation. Ne? Also zum Beispiel jetzt diese erste Patientin, die sich immer fühlen wollte wie im See und die beruflich keine Entscheidungen trifft, die ganz klar mit ihrem Verhalten zu konfrontieren, mit der Vermeidung zu konfrontieren und ihr die negativen Konsequenzen davon aufzuzeigen. Und das ist natürlich erstmal ziemlich ungemütlich, vor allem wenn man sich noch nicht so lange kennt. Ne? Wenn man sagt, man hat eh nur wenige Stunden zusammen, da kann schon auch mal jemand dann eher gekränkt reagieren, aber das sehe ich dann schon auch als unseren Auftrag an, sowas dann auch auszusprechen.
Ja, also im Grunde genommen, ihr auch zu vermitteln, mit der Haltung wird es nichts, es ist nötig, aktiver zu werden, es ist nötig, die Komfortzone zu verlassen, zusätzlich zu dem, das Leben wird nicht sich immer wie im See anfühlen, aber dann quasi nicht der Versuchung zu erliegen. Ich stelle mir das vor, dass man da auch durchaus so eine Coaching-Versuchung dann spürt, so nach dem Motto, ja, was wären denn jetzt gute Schritte und habe ich eine Idee, wo die anfangen könnte oder wo die sich austesten könnte oder so. Ich müsste, glaube ich, so einen Impuls fast aktiv unterdrücken, auch weil ich dafür nicht ausgebildet bin, weil es dann eher so wäre, wie wenn ich mit einer Freundin sprechen würde, der ich irgendwelche Vorschläge mache.
Da erlebe ich mich aber auch tatsächlich dann nicht als kompetent, ne? Sondern das sind so Stunden, aus denen man raus und man denkt irgendwie so, oh, jetzt habe ich aber blöd Tipps gegeben heute, das ist doch gar nicht mein Auftrag oder das will ich ja gar nicht als Therapeutin. Okay. Genau, also wenn man da reinrutscht, was mir natürlich auch passiert, spüre ich das in der Regel auch, dass das keine gute Stunde war. Ne?
Ah, das ist ein guter Punkt. Weil gerade, ich denke, es geht ja vielen Kolleginnen so, dass sie auch sagen, diese Phänomene sind neu. Früher kamen Leute so gar nicht und ich muss mich da ja auch irgendwie drauf eingrooven und ich muss lernen, einen Umgang mitzufinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Phänomen, ich rutsche da irgendwie wie so rein in so ein gute Freundinnen / schlechte Coach-Interaktion, die eigentlich gar nicht mein Beritt ist, dass man das sozusagen auch für sich als normal akzeptiert, um zu lernen, sich da zu hinterfragen, um dann vielleicht mit der Zeit einfach einen guten Umgang zu finden.
Ja, genau. Genau.
Ja, das leuchtet mir total ein. Bei der zweiten Patientin, von der du erzählt hast, muss ich sagen, da geht's mir auch so, dass mich das mehr anrührt als die erste, die sich immer so fühlen will wie im See, weil ich denke, das ist ja ein sehr reales Problem, wo auch der Schuh wirklich drückt, wo es auch viel Leid gibt und was ja auch so eine Systematik hat, die man immer wieder hört, ne, dass dadurch, dass Frauen mehr zugetraut wird und sie sich mehr zutrauen und Karriere machen und so weiter, dass sie dann wirklich in dieses Thema rennen. Jetzt bin ich Anfang, Mitte, Ende 30, habe beruflich ganz viel erreicht, sehe toll aus, stehe gut da im Leben. Aber mit der Partnerschaft und der Familiengründung wird es nichts. Und da tickt die Uhr und das kann ja wirklich zu allergrößtem Leid führen. Was machst du mit dieser Thematik? Dann ist ja irgendwie so dazwischen, ne? Ist noch keine psychische Störung, aber schon valides Leid.
Auf jeden Fall. Und ich finde, da kann man ja auch erstmal davor stehen und denken, ja, was kann ich denn damit jetzt machen? Ne? Auch
absolut.
Da würde ich sagen, da muss ich erstmal schauen, was habe ich da überhaupt im Repertoire für so jemanden. Und natürlich haben wir uns erstmal auch genauer angeguckt, woran lag es denn? Also was sind denn so die Punkte, an denen so eine Partnerschaft dann immer wieder in die Brüche geht? Und ich hatte ja gesagt, sie ist auch so eine ganz intensive Psychologie-Podcast-Hörerin, ne? Und hat da natürlich auch sehr, sehr viele Red Flags, Green Flags im Kopf aus diesen Psychologie-Podcasts, wie sozusagen Partner sein müssen, um sozusagen adäquat zu sein. Und gut, wir haben ja dieses Phänomen, dass es im Grunde für diese Masse an gut ausgebildeten Frauen eigentlich nicht genug angemessene Partner gibt, die dies sozusagen als angemessen empfinden. Das kommt natürlich noch dazu. Und dadurch, dass sie dann so viele Regeln auch im Kopf hatte, was Partnerschaft darf, was sie nicht darf, stand sie sich da einfach auch selbst im Weg. Ne? Mhm. Auch Fehler und Defizite bei Männern auch mal zu akzeptieren. Mhm. Und da einen Kompromiss zu machen.
Also das heißt aber jetzt letztendlich, einer der letzten Podcasts war ja mit Thorsten Pattberg zum Thema Looping-Effekt, wo der ja toll, finde ich, beschrieben hat, wie so diese intensive Beschäftigung mit solchen Psychothemen auch dazu führen, dass man selbst immer mehr bei sich entdeckt, immer mehr identifiziert und sozusagen Probleme entwickelt, die man gar nicht bekommen hätte, wenn man nicht damit angefangen hätte. So, da ist es sozusagen, was du da machst, ist ja auch ein aktives Gegensteuern. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch irgendwann mal eine Konsequenz war zu sagen, lieber nicht so viele Psycho-Podcasts hören, und lieber nicht so viel dauernd in dieses Thema diven und bei jedem Mucks überlegen, ob es jetzt eine Red oder eine Green Flag ist, sondern einfach mal machen, oder?
Absolut. Also den Menschen spüren, der dir da gegenüber sitzt, mit dem in Kontakt sein und nicht zu viel mit Freundinnen drüber reden, nicht zu viel in der Therapie drüber reflektieren und eben diese Psychologie-Podcasts auch mal zu begrenzen.
Das ist spannend, weil ja wirklich, das hatte ich ja mit Thorsten auch so die Frage, was kann man tun gegen diese Looping-Effekte? Und das ist ja wirklich teuflisch, weil unsere Gesellschaft ja auch diese ganzen Angebote und natürlich auch wir Psychotherapeuten mal als Kollektiv ja vermitteln, dass es gut ist, sich mit seinen Innerlichkeiten zu beschäftigen und an der Stelle zu sagen, nee, das ist jetzt wirklich zu viel und es ist schädlich. Das dann auch in der individuellen Behandlung einzusetzen, ist cool. So, mal weißt du, was aus der geworden ist? Du hast die ja nur eine kurze Weile gesehen.
Ja, also ich habe es jetzt nicht ganz lang weiterverfolgt. Ich mache das in der Regel schon immer so, dass ich sage, wir machen in einem halben Jahr nochmal einen Termin und gucken, wie es dann geht. Und cool. Diesen Check-up sozusagen, den hatten wir inzwischen. Und die ist jetzt gerade glücklich allein. Also muss man sagen, die hat es sich schon auch zu Herzen genommen und hat es auch gemerkt, so dass sie immer stark in diese Idealisierung gekommen ist, dass sie im Grunde da immer so ein Setup gemacht hat für die Enttäuschung, die nächste Enttäuschung vom Mann und hat sich deswegen jetzt auch gerade bewusst entschieden, erstmal alleine zu bleiben.
Okay. Und wie ging es ihr mit dem Kinderwunsch?
Ja, das schwebt weiter in der Luft, ne? Ist natürlich nicht entschieden. Mhm. Wobei, das muss sie für sich klären. Und sagen wir mal, viele von diesen hochfunktionalen Frauen entscheiden sich ja dann doch auch dafür, eventuell allein ein Kind zu bekommen. Ich denke, dass das auch eine gute Option wäre für sie.
Das heißt letztendlich, diese Konflikte, in denen sie da steckt, wo es am Ende nicht die perfekte Lösung gibt, es gibt nicht den Traummann, der sofort ein Kind kriegen will und alles bietet und sie erhält ihre Freiheit, Autonomie und da einfach zu sagen, da gibt es realistische Alternativen, alles sind eine Kröte, die man schlucken muss, aber da hat sie sozusagen ihren Weg gefunden, ein Stück weiter zu gehen. Cool.
Genau, und wobei ich sagen muss, das kam jetzt von ihr, da wäre ich wiederum überhaupt nicht in der Position, dass ich sagen würde, das ist mein Job, ihr da irgendwelche realen Lösungen zu empfehlen, sondern das war tatsächlich ihre Konsequenz daraus, dass sie jetzt für sich erstmal keine Partnerschaft gefunden hat, die ihren Ansprüchen passt.
Ja. Aber ich meine, das ist ja auch genau der Ansatz, zu sagen, das Leben ist kein Ponyhof, es geht nicht immer alles und letztendlich ist jemand mit so vielen Ressourcen ja auch total gut in der Lage, sich zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Da bestehen ja nicht die geringsten Einschränkungen.
Genau, und ich denke, das ist es ja, ein Normalisieren von Gefühlen, davon, dass was auch nicht perfekt läuft im Leben. Das sind ja oft sehr erfolgsverwöhnte junge Menschen dann, auch Männer, ne, aber vor allem Frauen und das zu normalisieren und dann auch das auszuhalten, dass es eben Bereiche im Leben gibt, die nicht wie im Bilderbuch laufen.
Ja, ich habe eine Frage, die treibt mich in dem Zusammenhang immer um, nämlich so eine gewisse Sorge, dass damit Menschen, die jetzt wirklich schwere psychische Probleme haben, immer weniger in Psychotherapie kommen. Zum einen, weil sie möglicherweise, das habe ich schon öfter gehört, dass sie so das Gefühl haben, jeder hält sich jetzt für traumatisiert und da komme ich mir blöd vor, wenn ich jetzt auch mit der Nummer komme. Oder auch, weil, wie du sagtest, diese Klientinnen natürlich super kompetent schaffen, in Termine reinzurutschen, Termine zu machen, die richtige Anruffrequenz haben etc., so dass es einfach organisatorisch die anderen hinten runterfallen. Wie sind da deine Erfahrungen? Du hast ja eine Praxis und siehst ja große Menge an Leuten.
Ja, also der erste Punkt würde ich sagen eher weniger. Ich glaube, da hat insgesamt so die Aufklärungsarbeit und Psychologisierung so schon viel Gutes auch getan, dass die Menschen das schneller merken, dass sie auch, dass Psychotherapie jetzt gut wäre, dass eine psychische Störung vorliegt. Also die suchen schon auch Hilfe, aber natürlich setzen die sich weniger gut durch, wie du gesagt hast. Und sie sind natürlich auch, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie das alle Behandler so handhaben, aber sie sind natürlich auch weniger attraktiv. Ich meine, wenn ich so eine Patientin, wie über die wir jetzt gesprochen haben, da mache ich mir keine Sorgen, wenn ich über Weihnachten 2 Wochen die Praxis zumache. Während wenn man jemand Schwerkrankes aufnimmt, dann ist das natürlich schon so. Also da gibt es natürlich auch ganz reale Verstärker für uns Therapeuten, die weniger Kranken auch aufzunehmen. Und denen, gegen die muss man sich dann bewusst entscheiden, wenn man das für seine Werte so klar hat, dass man die Plätze für die Schwerkranken reservieren möchte.
Mhm. Das heißt, die Verführung ist einfach da zu sagen, ey, das ist bequem, das ist nett, das ist unkritisch. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch Menschen sind, die einem sozial oft nahe sind. Ja, die Ende 30-Jährige mit dem Thema Kinderwunsch, Familie, was für Präferenzen setze ich im Leben und so weiter. Das sind ja Themen, die uns selbst auch näher sind als jetzt vielleicht eine Essstörung oder Selbstverletzungsverhalten oder so.
Ja,
so ist. Wie löst du das für dich? Das ist ja schon ein Konflikt, wo es utopisch wäre zu sagen, ich bin jetzt nur die Retterin der Schwerkranken.
Auf jeden Fall, natürlich ich. Deshalb verdanke ich ja dir und der Schematherapie, dass ich natürlich viele Überweisungen von Schwerkranken bekomme oder von vielen Kolleginnen auch die Anfragen bekomme. Ich achte da ganz klar auf eine Balance in der Praxis, wobei ich natürlich nur Menschen mit psychischen Störungen aufnehme. Aber da gibt's ja auch schwer oder weniger Schwerkranke und natürlich kann man nicht zu viele sehr Schwerkranke gleichzeitig behandeln.
Du, zum Abschluss würde mich noch was interessieren, Laura, was ich auch schon mit Yvonne mal besprochen habe, und zwar das Thema Bewertungen im Internet. Also gerade im Zusammenhang mit Social Media und digitalem Leben und Internet und so weiter höre ich das immer wieder von Kolleginnen, dass sie Angst haben vor schlechten Jameda-Bewertungen oder Ähnlichem. Hast du sowas schon mal erlebt? Und falls ja, was bedeutet das für dich und wie gehst du damit um? Weil das kann ja theoretisch schon sein, dass gerade so jemand wie die erste Patientin dann eine Bewertung schreibt so nach dem Motto, ja, da wird man ja gar nicht ernst genommen oder so.
Ja, also ich muss sagen, ich habe es bei einer Kollegin schon erlebt, die eine schlechte Bewertung hatte und die tatsächlich da auch mit einer Privatpraxis eben, die da stärkere negative Konsequenzen tatsächlich auch davon hatte. Mit Kassenzulassung, muss man sagen, sind die realen Sorgen, dass sich dann deswegen keine Patienten mehr melden, ja einfach gering, weil die Versorgungslage so schlecht ist, dass man trotzdem sehr viele Anfragen bekommt. Und ich muss auch sagen, von dieser Angst muss man sich auch frei machen. Sonst kann man auch nicht frei therapieren und auch keine unangenehmen Wahrheiten mehr aussprechen, wenn man dann Angst hat, dass man dafür eine negative Bewertung kassiert oder dass das negative Implikationen hat, sondern die Freiheit, die brauche ich dann auch.
Okay, also das ist komplett in line mit dem, was Yvonne auch gesagt hat, davon dürfen wir uns nicht leiten lassen. Und am Rande, ich habe auch schon immer wieder gehört, auch von Kolleginnen, die damit Erfahrung haben, die übrigens oft total zufällig von irgendjemandem kommen und wo man, mein Eindruck, viel weniger Steuerungsmöglichkeiten hat, als man sich einbildet. Man denkt dann oft, oh, jetzt hält man sich lieber zurück wegen schlechter Bewertung und dann kommt die Bewertung aus einer Ecke, wo man sowieso keinen Handlungsspielraum hatte oder wo es einen auch völlig überrascht. Aber davon abgesehen.
Und tatsächlich, ja, ich denke, dass schon auch viele vielleicht diese Reibung tatsächlich auch suchen und schätzen in der Therapie. Also du hast mir ja auch gelernt, wie man sehr, sehr nett konfrontiert. Das habe ich ja bei dir in der Supervision gelernt. Und damit mache ich total gute Erfahrungen. Und so eine Wohlfühltherapie taugt den meisten PatientInnen tatsächlich nicht, sondern die wollen auch, dass ihnen mal jemand sagt, was eigentlich das Problem ist oder was los ist.
Ja, das ist doch ein total gutes Schlusswort, dass es auch von Patienten oft begrüßt wird, selbst wenn man im ersten Moment vielleicht einen anderen Impuls hatte. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Laura. Ich freue mich, dass ihr alle dabei geblieben seid. Wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, mailt gerne an psychotop@belz.de. Und wenn ihr noch mehr über das Thema lesen wollt, dann freut euch auf den Blogbeitrag, der von Laura dazu bei psychotherapie.tools erscheinen wird. Vielen Dank!
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.